herzlich willkommen zu Gesunder Gestaltung, dem Podcast zu Designforschung und Theorie rund um das Thema Gesundheit. Mein Name ist Jonas Rehn, ich bin Designforscher und trage hier zusammen Theorien, Ansichten, Perspektiven und auch Persönlichkeiten rund um die Themen der Gesundheitsförderung durch alle Arten der Gestaltung.
Der zweite Aspekt ist auch, dass feststehende Materialien konnten sie nicht verändern. Und davon waren sie auch erschöpft. Ich kann meine Umwelt nicht gestalten. Ja? Und Kleinmaterial ist deshalb so ein wichtiger Aspekt, weil bin ich Gestalter meiner Umwelt, ja, und meiner Bedürfnisse. Und das wird auch viel zu wenig beachtet.
Ja.
Und deswegen ist es gelungen und dann die Antwort so. Und dann hatten wir den Raum wieder aufzuräumen. Und die Kinder waren dann wieder mit sich gut verbunden, mit uns gut verbunden. Und dann haben die auch, und so ist es auch entstanden.
Heute rede ich mit Barbara Frech. Und mit Barbara spreche ich über sehr viele Dinge. Heute wird es bewegt. Wir reden über frühkindliche Bewegungsentwicklung und inwiefern da der Raum eine Rolle spielt, inwiefern da die verwendeten Materialien und Objekte eine Rolle spielen. Das Ganze dreht sich um die Themen Motorpädagogik oder auch Psychomotorik. Und warum rede ich da mit Barbara Frech? Sie ist ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet. Ich könnte da ganz viel über sie erzählen, aber ich denke, die Kurzform ist, sie ist erstmal staatlich geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerin. Langjährige leitende sporttherapeutische Erfahrung hat sie im klinischen Bereich. Sie ist auch zertifizierte Motopädagogin im Arbeitsfeld Frühförderung und Kindertagesstätte. Und sie hat auch eine Lehrqualifikation für Psychomotorik. Und dementsprechend lehrt sie im Fach sozialpädagogische Arbeit mit Kindern unter 3. Und sie hat über 20 Jahre Praxiserfahrung in der motopädagogischen Arbeit. Und was sie so besonders macht und weswegen ich heute auch mit ihr rede, ist, dass sie ein eigenes Konzept entwickelt hat zur motopädagogischen Arbeit, nämlich was sie MOPED nennt, erlebnisorientierte Eltern-Kind-Kurse, in dem sie sehr aktiv arbeitet, was ich selbst erleben durfte mit meinen beiden Kindern jeweils. Ein ganz spannendes Arbeitsfeld, wo ich auch wahrgenommen habe, inwiefern der Raum und inwiefern die Materialien und Objekte, die wir dort benutzen, mit denen wir interagieren, eine ganz entscheidende Rolle spielen, wenn man sie richtig einsetzt. Und genau darüber reden wir, was es bedeutet, welche Materialien, welche Produkte wir auswählen in dieser Arbeit. Eine super spannende Unterhaltung und das Besondere dabei, und das ist tatsächlich ein Novum für diesen Podcast, ist, dass wir unmittelbar im Setting uns unterhalten. Wir sind dort vor Ort in diesem ganz spannenden Anwesen und erleben auch so ein bisschen die Kulisse, die dabei eine Rolle spielt. In dem Sinne, wünsche ich viele spannende Anregungen und ja, viel Spaß bei dieser Folge. Wir befinden uns heute in einem ganz besonderen Ort, wie ich finde. Diesmal eine Live-Folge sozusagen des Podcasts. Und zwar vor Ort in einem alten Hofgut sind wir tatsächlich. Eigentlich war die Aufnahme sogar geplant in einem Bewegungsraum in diesem Hofgut. Wir sind jetzt ein bisschen umgezogen, aber um diesen Bewegungsraum wird es heute gehen. Ein Raum mit tollen Naturholzböden, sehr hohen Fenstern, vielen Naturmaterialien, ganz tollen, verschiedenen inspirierenden Objekten. Und in diesem Raum findet MOPED statt. Ein psychomotorischer Bewegungsraum wird es auch genannt. Und gegenüber von mir sitzt heute die sozusagen Begründerin dieses Raums und Gesprächspartnerin heute, Barbara Frech. Und ich freue mich riesig, dass es endlich geklappt hat, dass wir zusammen hier diese Aufnahmen machen können. Wir haben die schon ein bisschen länger geplant. Also erstmal herzlich willkommen zum Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich auch, dich zu sehen.
Super. Genau. Herzlich willkommen, sage ich. Und gleichzeitig bin ich ja bei dir zu Gast. Eine ganz lustige Situation für mich. Und wir können direkt einsteigen. Ich hatte es ja schon angedeutet, MOPED. Es geht hier nicht um irgendwelche Kfz, sondern MOPED steht für einen psychomotorischen Bewegungsraum und Raum meint hier, wenn ich es richtig deuten darf, zwei Sachen, nämlich einmal den Raum als physischen Raum, in den die Leute kommen, in den sie Materialien kennenlernen, damit interagieren und auch der soziale Raum, der Bewegungsraum, der Begegnungsraum, wenn man so will. Und du hast dieses Konzept schon seit einer ganzen Weile, vertrittst du das hier und bildest auch pädagogische Fachkräfte darin aus. Willst du vielleicht für alle, die sich unter Psychomotorik
nichts vorstellen können oder Bewegungsraum nicht wissen, was sie damit anstellen sollen. Kurz erläutern, wie so deine Arbeit aussieht. Für wen machst du was eigentlich genau?
Genau. Erstmal, warum Moped? Moped heißt Motopädagogik. Dass man da nochmal so sagt, ach ja, genau, und das ist ein psychomotorisches Angebot. Und genau, da komme ich gerade nochmal drauf, weil ich denke, es ist der Raum der Entfaltung. Also den Begriff Raum über das Gebäude hinweg, eben Räume, die zwischen Menschen entstehen. Das ist der Beziehungsraum und das ist aber auch der Raum zu mir selbst und die Entfaltung zu mir selbst und eben die Objekte, Materialien, die in diesem Raum Möglichkeiten mir anbieten, den Raum zum anderen und zu mir selbst leben zu können, zu finden. Das finde ich ist so ganz vorne. Ja, psychomotorisches Angebot im Sinne der Prävention mache ich hier. Die Psychomotorik kommt oder ist begründet in der Therapie eigentlich. In der Begründung kann man gerne nachher nochmal mit deinem Link einfach schauen und sich dort tiefer informieren. Ich selbst habe meine ganzen Zusatzmodule bei der Deutschen Akademie für Psychomotorik bei der DAKF gemacht und ja, da komme ich her und war sehr interessiert, wie kann ich aus meinem Beruf, ja aus der Bewegung stammt, einfach Menschen nochmal anders betrachten und da hat die Psychomotorik mir die Antworten gegeben. Ich habe hier ein präventives Angebot geschaffen mit Moped, weil ich in meiner Haltung denke, es ist sinnvoll, Prävention zu betreiben und das Kind nicht erst in den Brunnen fallen zu lassen und dann Rehabilitation machen zu müssen. Und wie komme ich drauf? Ich selbst habe lange klinisch gearbeitet, eben mit Menschen nach, ja, mit Erkrankungen, nach Unfällen oder chronischen Erkrankungen mit Erwachsenen und habe aber immer auch diesen Anteil eben der Leidensbezogenheit. Und der Begriff Leid ist ja ein bisschen sperrig, würde ich sagen, aber es trifft eigentlich den Menschen in seiner Vollkommenheit. Und habe dann aber gemerkt, dass ich in die Prävention gehöre, auch von meiner Haltung her. Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe das, was die Psychomotorik angeboten hat für Menschen mit Auffälligkeiten, ob wir über jetzt populäre Dinge sprechen, auch wenn sie nicht populär sein sollten, wie ADHS etc. oder eben auch körperliche Aspekte, Stastiken etc., bietet die Psychomotorik eine große Vielfalt. Und ich habe es genommen und habe es mir runtergearbeitet und das wirklich im Wortsinn. Ich habe mich vor 25 Jahren angefangen, damit zu beschäftigen, was können wir für Menschen unter 3 machen. Weil die Psychomotorik war so einfach immer bei Menschen ab 3. Es gab ganz, ganz wenig für Kleinstkinder. Und ich habe den Spielkreis genommen, der durchaus schon etabliert war über PKIP und andere Angebote, die man seinerzeit so kannte. Es gab nicht so viel wie heute. Und habe es immer durch die psychomotorische Brille angeschaut und habe mich ja auch probiert. Und so ist jetzt Moped 25 Jahre alt und irgendwann sind Menschen auf mich zugetreten, haben gesagt, magst du nicht eine Fortbildung bei uns geben? Und erst war ich ganz irritiert und ja, dann ist daraus dieses zweite Standbein gekommen, Fort-Weiterbildung und ich bin Referentin im Bereich psychomotorische Arbeit mit Menschen. Das zieht sich über eine größere Lebensspanne, Schwerpunkt Krippe, Kindergarten und die Inneneinrichtung oder zu Tagespflegepersonal. Da ich als Sport- und Gymnastiklehrerin aus der Bewegung in dem Aspekt, also aus dem Aspekt der Gymnastik komme und da auch immer ganz viel gemacht habe, ist die Psychomotorik für mich das Gesundheitsangebot auch in der Erwachsenenbildung. Also jede Rückenschmude kannst du psychomotorisch machen. Und wenn wir den Begriff der Psychomotorik nehmen, haben wir zwei Begriffe drin, nämlich die Psyche und den Ausdruck, die Bewegung. Und die kannst du unabhängig voneinander betrachten, aber du kannst ganz schnell bei der Begriffsdeutung die Wechselwirkung verstehen. Und das, glaube ich, lässt sich so ganz einfach auch erklären, dass ich Prozesse, die ich in Bewegung ausdrücken kann, sagen oder zeigen, gilt er von mir und ich kann über die Bewegung und den Zugang zu Menschen, da reden wir jetzt eben nicht nur von grobmotorischen Bewegungen, kann ich Prozesse anlegen und die finden dann einfach eine Öffnung. Also in beiden Richtungen. So ist es, glaube ich, sehr einfach geschrieben und alles andere.
Ja, super spannend. Nee, du hast jetzt gleich mehrere Fragen auf einmal beantwortet. Das ist perfekt. weil ich auch merke, ne, du hast im Endeffekt ja auch einen Kurs designt, wenn man so will, Moped für diese U3-Gruppe. Und was ich spannend finde, ohne jetzt zu weit vom Thema abzukommen, das sind auch Dinge, die hatten wir auch an anderer Stelle schon einen Podcast gehabt, wenn es um dieses Thema Embodiment geht, was ja auch an anderen Stellen, wo es jetzt nicht um Prävention geht, aber wo viele ja zum Beispiel diese Superheldenpose, um quasi Selbstbewusstsein aufzubauen, nutzen, oder diese Studien, wo Leute einen Bleistift in den Mund nehmen und je nachdem, wie er gehalten wird, quasi ein lachendes Gesicht dadurch erzeugt wird und das tatsächlich auch zu mehr Freude führt. Ne? Also wie fein körperliche Zustände letzten Endes auch unmittelbar, also in dem direkten Weg mentale, emotionale Zustände beeinflussen. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch so Analogien gibt, oder? Dass ich quasi in beide Richtungen arbeiten kann.
Ist auch ein Zugang, den ich nutzen darf und den ich Baby lesen, Kinder lesen, also erstmal überhaupt mit den Eltern gemeinsam studieren. Das ist aber jetzt kein Traum, der extra entsteht, sondern ein Teil des Kurses, wo wir dann zu mir kommen, ist einfach, lasst uns mal forschen, lasst uns im Tun einfach auch mal die Kinder beobachten, um das einzelne Individuum lesen zu können. Und das fasziniert, was du sagst, nämlich erstmal überhaupt zu verstehen, dass wir immer voll und ganz sind und immer im Augenblick und dass jeder körperliche Aussage etwas von uns zeigt. Und so rum auch andersherum, alles, was ich anbiete, jetzt kommen wir dann eben auch zu dem Thema von Material und Raum, alles, was auf mich wirkt, macht etwas mit mir. Und das ist eigentlich ja ganz einfach so beschrieben auch. Und jetzt nochmal für die Zuhörer, glaube ich, ist es wichtig, was muss ich mir vorstellen. Also erstmal so jetzt so, es kommen Familien wie zu jedem Eltern-Kind-Spielkreis zu mir. Es sind 8 Familien im Prinzip, immer irgendwie ein Elternteil, ein Kind, und die treffen sich einmal in der Woche. Und meine Gruppen habe ich so eingeteilt, oder ich habe das Glück, dass ich viele Gruppen gebe, also kann ich sie von dem Entwicklungsalter her gut beieinander halten. Das heißt, die Gruppen sind recht homogen. Und ich arbeite mit einfachen Mitteln letztendlich. Es gibt also feste Bestandteile, wie das wir immer gemeinwohl uns erstmal begrüßen. Nur die Art und Weise, wie wir es tun, ist dann vielleicht vom Zugang wieder anders. Und wir singen Lieder und wir machen rhythmische Angebote, oder ich mache rhythmische Angebote. Und es kommt Material und dann gibt es einen Teil, den nennst du in der Pädagogik auch Freispiel. Aber was das Freispiel ist, ja kein Spiel, in dem du nicht als Pädagogin dabei bist und gestaltest, sondern es ist die Zeit, die das Kind bekommt. Und da ist eben die Frage, was brauchen es heute? Also in dem Angebot weiß ich eigentlich immer vorher gar nicht so recht, was heute kommt, außer eben so Anfang und Ende. Und dazwischen entsteht etwas. Und und dann gibt es wieder für die Kinder einen gemeinsamen Abschluss. Und dann ist meine Stunde mit den Kindern im Prinzip beendet. Auch das jetzt mal so einbringen. Es gibt auch so Strukturen, wie die Familien sitzen schon im Raum, bevor ich komme, sodass jedes Kind erstmal für sich ankommen darf, dass Kinder wortwörtlich riechen. Und ich gehe auch, wenn mein Teil vorbei ist, das habe ich sehr bewusst gemacht, um nochmal den Eltern den Raum zu geben, miteinander in Kontakt zu kommen. Ja. Ohne dass ich dabei bin, damit eben ja nicht alles moderiert ist, weil es ist einfach eine Gruppe, die sich trifft, die gerade ein Bedürfnis hat.
Ja.
Genau, und dann finden Eltern, glaube ich, ganz gut Antworten in Entwicklungsaspekten vom Kind, weil bin ich einfach fachlich zu Hause und können dann gehen, Fragen noch kommen, und so bleiben sie über einen längeren Zeitraum bei mir.
Mhm. Ja, danke für die Beschreibung. Da habe ich jetzt schon so eine Vorstellung, wie so ein Kurs abläuft. Das Spannende, weswegen ich die, glaube ich, auch so hauptsächlich eingeladen hatte, also natürlich gibt es 1000 Themen, die wir ansprechen können, aber ich glaube, das, was man sich kaum vorstellen kann, wenn man es nicht erlebt, ist dieser Mittelteil. Ich glaube, den würdest du im freien Spielen verorten. Du hast es schon angedeutet, nämlich diese Rolle von Objekten und Materialien. Ich habe selbst erlebt, ich war ja bei dir mit meinen Töchtern zweimal, also in 2 Kursen, wenn man so will. Und was ich da erleben durfte, war, dass du Objekte, Materialien, räumliche Strukturen, um mal konkret zu werden, da geht es ja um Tücher, da geht es um Holzklötze, da geht es um Bälle, da geht es um irgendwelche Gebilde, die ich ineinander stecken kann, um drüber zu balancieren, um alle möglichen Dinge. Ne? Also da können wir
es geht um verschiedene Beschaffenheiten. Es geht um ganz, ganz unterschiedliches Material und es sind einfach unterschiedliche Qualitäten. Also ohne zu bewerten, was ist mehr wert von dem Material. Also da hat Plastik genau dieselbe Wertigkeit wie Holz oder wie weicher Stoff. Genau. Und es gibt große feste Aufbauten und das ist ja auch das Wunderbare hier an den Räumen oder an dem Raum, in dem wir arbeiten, dass da was möglich ist. Da gibt es klassische Sportgeräte und da gibt es ganz einfaches Alltagsmaterial,
Genau. Und was ich daran so spannend finde, ist, du setzt das nicht willkürlich an, wie man das vielleicht manchmal auch kennt oder auch in anderen Kursen sieht, sondern zumindest habe ich den Eindruck, und so schädlich mir das ist ja auch, du setzt das bewusst ein, du liest die Gruppe oder so und willst sozusagen einen Anreiz schaffen. Also das unterstelle ich dir jetzt, für eine gewisse Dynamik, für eine Handlung und so. Willst du da vielleicht mal drauf eingehen, also was da diese Materialien, die Objekte, was die für dich bedeuten, sind die dein Werkzeug oder wonach gehst du da, was ist so?
Die können alles bedeuten, das ist ja das Thema Rollenspiel. Aber das Material ist ja eine Einladung letztendlich, ist nicht mehr und nicht weniger. Es hat, ist eine Einladung fürs Kind, also wir können uns an einem Material sehr grobmotorisch bewegen, weil wir einfach nur das Material uns zu eigen machen, um eben grobmotorische Prozesse zu machen. Also ich gehe mal so ein bisschen anschaulicher, wie ein Stehplatz. Da stehen ja auch feste Materialien und das machen wir tatsächlich in meinem Gruppenraum auch. Wir machen einen Aufbau, einen Indoor-Stehplatz. Und da ist für das Kind die Möglichkeit, dass es das nutzen kann, was es gerade braucht. Also da geht es um Fertigkeiten, drüber klettern, runterspringen, durchkriechen. Kann aber auch genau der Aufbau für das Kind so sein. Deswegen gibt es immer noch Kleinmaterial, dass das Thema heute eher ins Rollenspiel übergeht. Das ist nichts Neues in der Pädagogik. Was, glaube ich, das Besondere macht, dass die Kinder ja für einen kurzen Zeitraum kommen und dass die Eltern eine Riesenchance haben. Und das ist, glaube ich, die Stärke dieser, warum so ein präventives Angebot, dass die Eltern sehen, was Raum und Material mit Mensch, mit ihren Kindern machen kann und dass wir eben wegkommen von Vormachen, Nachmachen. Und das ist, glaube ich, das, was du auch meinst. Wie kommt eine Gruppe rein? Das ist so spannend, weil sie immer anders an den Tag reinkommt. Und dann schaue ich, welche Objekte, welches Material könnte heute für diese Gruppe heute passend sein? Wo ist mein Gefühl dafür? Also es kommen, ich merke, ich komme in den Raum und es ist sehr, sehr still am Tag. Dann arbeite ich natürlich mit anderen Objekten, mit anderem Material, als wenn es sehr laut in der Gruppe ist. Wie gestalte ich das? Das ist das, was wir ja in der guten Pädagogik immer finden.
Kannst du mal ein Beispiel nehmen, was du jetzt, sagen wir mal, diese stille Gruppe merkst, okay, die sind alle verpennt, es ist ein Herbst- oder Wintermorgen und du musst jetzt irgendwie aufwecken. Was macht man da? Was macht man?
Genau. Ja, wenn du verpennt bist und es ist Herbst, was machst du da? Was würdest du als Erwachsener mitmachen? Und ich glaube, dieses sich reinfühlen. Also der Erwachsene würde es total nett finden, wenn er sein persönliches Morgengetränk bekommen würde und man ihm auf jeden Fall erstmal Zeit lassen würde. Und er würde es eventuell nett finden, in seinem Schlafanzug rumzulaufen. Also es gibt so, jeder von uns macht was anderes. Und du hast es toll gesagt, weil es ist ein Aufwecken. Ne? Und wie wecke ich Gruppe auf? Und da habe ich meine Stimme als Möglichkeit, ich habe den Zugang des langen Kontaktes als Möglichkeit, ein Kind überhaupt und einem Menschen die Möglichkeit zu geben, anzukommen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann könnte es gut sein, nachdem eben unser Ritual am Anfang, weil jetzt singen wir immer zwei bestimmte Lieder, die ich auch versuche zu singen, wenn es ganz, ganz laut ist, einfach so einen festen Rahmen bilden, dann bleiben wir länger Platz. Dann habe ich eine Entscheidungsmöglichkeit. Dann mache ich ein Angebot, in dem ich mit Kleinstmaterial erstmal am Platz arbeite. Nehmen wir jetzt mal, ich würde eins von den Musikinstrumenten, von den kleinen, ob es Rasseln oder Glöckchen sind, einsetzen und würde schauen, was passiert da jetzt heute mit. Und dann kann es sein, nehmen wir so ein Stabglöckchen, also das Glöckchen, das an so einem Holz festgemacht ist, die Kinder können es greifen, dann kann es sein, dass die Gruppe sich erwecken lässt, weil mit den Glöckchen gespielt wird. Es könnte aber auch sein, dass ich merke, na, ein Lied, nein, da geht es gar nicht hin, dass das Glöckchen wo reingesteckt wird. Also dann würde es eher wieder in diese Richtung gehen. Oder dass es darum geht, mit dem Glöckchen in der Gruppe rumzulaufen. Oder dass es auch nur darum geht, Glöckchen in den Mund zu nehmen und erstmal sich ja oral anzukommen, also sich im Prinzip zu regulieren. Es geht ganz viel in der psychomotorischen Arbeit, in der Prävention bei mir drum, den Blick den Eltern zu schenken, im Erleben, dass die Kinder in ihre eigene Regulation mit ihren Gefühlen und ihren Bedürfnissen kommen. Wir sagen ja auch die Co-Regulation der Eltern und in dem Fall würde ich es so machen, ich schaue nach dem Eltern und dem Kind und die Eltern erleben dadurch, wie es möglich wäre und können dann mit dem Kind sein und wollen weniger vom Kind. Genau, dann gucke ich, wie es weitergeht. Und dann kann es weitergehen, dass es in eine Körperarbeit geht, dass wir durch den Raum stampfen. Es könnte aber auch sein, dass das Glöckchen unter einer Gymnastikmatte landet und das Glöckchen ist jetzt, wenn man im Rollenspiel nimmt, irgendetwas anderes und es versteckt sich und dann geht es vom Glöckchen, das macht die Qualität des Materials aus, dann ist es erst das Glöckchen, das sich versteckt und später ist es der Mensch, der kleine Mensch, der sich versteckt. Und ah ja, es geht heute vielleicht bei dir um Containern. Es geht also um Höhle bauen. Könnte sein. Und dann würde ich gucken, kann es darum gehen?
Ja.
Ich habe da ein schönes Beispiel. Ich habe gerade die Woche ein Kind, das kam, das ich schon lange kenne, im dritten Lebensjahr, das ganz, ich denke, der weint denn ja die ganze Zeit beim Treppe runtergehen schon. Und dann sagte die Mutter, sie hat heute ihren Muttag. Jetzt bist du im Gruppenkontext, ja. Und dann kommt dir ein Kind schreiend mit Wuttag rein und du bist ja nicht, ich bin ja nicht die Kita und habe auch nicht so viel Zeit. Also muss ich, und das ist ganz wichtig in dem, was ich mache, ich muss das Kind als einen Teil von Gesellschaft sehen. In dieser Gruppe jetzt und die anderen Gruppen auch. Und das ist auch die Stärke, die ich vermitteln möchte, weil all unser Können nützt nichts, wenn es nicht eingebettet ist. Also ist mir klar, dieses Kind hat den Wuttag und möchte alles nur eigentlich ja, jetzt nicht fröhlich im Raum sitzen und sich aufs Angebot freuen, auch wenn ich weiß, das Kind kommt gern. Und das war sehr, sehr spannend, weil das kann nur eine Gruppe tragen. Und das ist die Sensibilisierung der Eltern, die ich im Vorfeld lang mache, weil ich ja keine Animation mache, sondern Material, Raum, Objekte nutze, Zugang, Beziehung, um zu dem Kind zu können. Und das kann ich in dem Fall dann nur mit der ganzen Gruppe. Und das Verstehen darüber, das setze ich sehr an. Anfang, wenn Gruppe sich bildet, das bildet sich wirklich, ich würde sagen, bestimmt über 10 Einheiten, wo ich erstmal ganz viel Blick auf Eltern habe im Tun. Nun, in jedem Fall hat das Kind dann, es macht ja irgendwas. Und dann gehe ich darauf ein. Also dieses Kind war tatsächlich, es war eine wunderbare Stunde, mit den Füßen unter der Matte beschäftigt. Also es war so ein bisschen, ich brauche einen Schutz, ich komme gerade selber mit mir überhaupt nicht klar, mit meiner ganzen Wut. Und dann haben wir das als Sondertunnel aufgenommen. Und dann wurden blaue Gymnastikmatten, muss man sich weich vorstellen, zu Tunneln, die Eltern haben die gehalten und die anderen Kinder fanden das so spannend. Damit hat das Kind mit dem Muttag die Bestätigung gehabt, wow, was ich hier zeige, finden die anderen auch schön. Und am Ende haben wir Sondertunnel gebaut und Sonderberge und Sonderhüpfsachen und einen Sondergletscherspalt und dann ist dieses Kind, dann habe ich klein noch real reingebracht, damit die Konstruktion mehr vom Kind ausgeht. Also ich kann etwas gestalten, ich komme mit meinem Gefühl jetzt besser zurecht. Ich fange schon an zu sortieren im Sinne des Materials. Weiches Material habe ich da gewählt, kein festes, nur weiche Gegenstände gewählt und dann war das Kind am Ende wieder reguliert. Geht aber nur im Gruppenkontext, wenn die Gruppe dabei ist. Also ich schaue immer, was ist besonders vorrangig, weil ich weiß, alle anderen werden profitieren.
Ja, bevor wir in die Tiefe gehen, warum weiche Gegenstände beim Sortieren?
Weil ich für mich den Eindruck hatte, über das unter die Matte gehen, die weich war und sich anschmiegsam um das Kind gehüllt hat, dachte ich, das ist ein guter Zugang heute für dieses Kind. Wäre das Kind mit festem Material unterwegs gewesen, wäre es in einen festen, habe ich hier auch einen Raum, einen festen Holzkasten mit Loch reingegangen, hätte ich eventuell für eine Höhle entschieden. Das Weiche war, weil ich immer wieder gespürt habe, wie das Kind mit seiner ganzen Körperlichkeit immer in dieses Weiche so reingegangen ist. Und deshalb habe ich auch, ich habe da ganz simpel Faszienrollen, die man aus dem Sport kennt und Yoga, Klötze. Das war das weiche Material, wo das Kind anschließend mitgebaut hat, weil ich auch die Empfindung hatte, wenn es sich jetzt in irgendeiner Form fester oder wehtun würde, nicht wehtun im Sinne von Verletzung, wäre die Toleranz nicht da gewesen.
Ja.
Also Kanten war nicht, weil jeder Wut war sie ja schon so beschäftigt.
Ja, total spannend, weil ich erinnere mich noch tatsächlich aus erster Hand an eine Stunde, da war das Gegenteil der Fall, da war auch ein Kind, ich kann mich nicht mehr genau an den Kunden erinnern, auch mit irgendwelchen Emotionen beschäftigt. Und ich weiß noch, du hast in der Stunde erläutert, warum du da jetzt bewusst harte Sachen und stabile Sachen aufbaust. Also da ging es auch um Balancieren und so, aber es musste quasi greifbar sein, weil das Weiche zu unspezifisch war, zu grenzenlos, ne? Sondern es musste Halt geben.
Ja, also habe ich gerade auch, ich glaube, ich weiß, es ist schon länger her, aber prinzipiell, wenn ich aus der Balance gerate, dann nutzen wir doch die wieder in Balance geraten über den Körper, weil ich mein Gleichgewicht suche und das kann ich eben am Material erleben. Ich balanciere. Natürlich balanciere ich über etwas, was ich auch alleine beherrsche. Wenn ich wieder die Hand von einer anderen Person bräuchte, ist es nicht mein Prozess. Das Kind balanciert dort, wo es sich fühlt, also wo es sich selbst spüren kann und dann wieder in Balance auch innerlich zu geraten. Und das ist auch nochmal so ganz wichtig, glaube ich, es geht immer darum, dass es eine Auswahl geben muss. Also dass die Kinder Entscheidungen treffen können, mit wie vielen Herausforderungen sie sich tatsächlich an den Tag beschäftigen wollen, in der Stunde beschäftigen wollen. Also differenziere die Höhe und differenziere die Breite, wäre das, was ich dann eben fort weiterbilden sage. Und schaffe gleichzeitig verschiedene Möglichkeiten, weil wir Menschen, das Kind, weiß, was gut für es ist. Und das Vertrauen da reinzukriegen, das funktioniert. Das ist sehr, sehr spannend. Aber du kannst es nicht von außen schaffen, du kannst es nur anbieten. Und dann haben wir diesen Raum,
ja,
den es braucht. Den Raum der Zeit, Raum von Beziehung, Raum vom Material.
Das Angebot. Ja, ja, es ist faszinierend, weil das, was du schilderst, ein so eine Art Labor-Setting oder Experimental-Setting, lässt sich auch in ganz anderen Bereichen finden. Wenn ich jetzt an, weiß ich nicht, Kliniken denke oder Settings, wo Leute sehr vulnerabel sind, aus unterschiedlichen Gründen, die dann eben auch sensibel auf solche materiellen Stimuli reagieren. Bin ich jetzt hier stabil? Habe ich Orientierung? Habe ich eine Auswahl? Kann ich entsprechend meine momentanen kognitiven, physischen, whatever Fähigkeiten mich verwirklichen? Und das sind oft die Stellen, wo Leute ihre Ressourcen erleben oder nicht.
Ja.
Und ich finde es spannend, wie du das quasi runterbrichst dann auf diesen frühkindlichen Entwicklungsraum, in dem ja, also von außen betrachtet, super subtile Dinge. Also ob es jetzt eine Yoga-Rolle ist oder ein Holzklotz, würde man noch sagen, so what, das ist gleiche Dimension, da kann ich bei beiden draufstehen. Aber es ist nicht so what, sondern es hat halt diese feinen materielle Eigenschaft, die ja gelesen wird. Also offensichtlich.
Aber das ist wichtig, sonst wäre es ja wieder, ich stelle es nur zur Verfügung. Hm. Wenn heute das weiche Tuch für mich ein hüllendes Tuch sein kann, kann es aber in der nächsten Stunde eine ganz andere Funktion haben.
Ja.
Die Aussagen des Materials. Es gibt so zwei Richtungen. Einmal, ich passe mich dem Material an. Die andere, das Material passt sich meinem Bedürfnis an. Und das findet eigentlich in der permanenten Wechselwirkung statt. Ja? Also von daher kann aus einem Tuch alles werden.
Ja.
Ja? Und ich kann es aber auch ganz bewusst eben als Gestalterin des Angebotes einsetzen und möchte, dass es jetzt genau das ist. Auch das tue ich. Also ich gebe auch in diesem Angebot immer einen haltgebenden Raum, den ich ganz klar auch strukturiert habe. Und dann ist das Tuch, für das ich es gerade einsetze. Und das ist auch sehr spannend. Das Ganze ist jetzt seit 25 Jahren forsche ich tatsächlich, oft gesagt, wenn ich das nicht so spannend finden würde und nicht wirklich so viele Erkenntnisse, die Kinder mir fortwährend liefern, Babys mir fortwährend liefern, würde es mich ja bestimmt sehr langweilen. Also und auch sehr, sehr anstrengend. Aber ich finde, dass dieses Menschsein erforschen und warum es Stunden gibt, wo ich denke, was war hier eigentlich los? Und warum oder deshalb ist es gelungen oder was hätte ich da bedenken können? Hm. Ja, und sowas besprechen wir durchaus oder in der Gruppe auch mal, wo ich aber nicht jetzt das moderiere, sondern wo ich sage, eigentlich verstehe ich es auch gerade nicht. Mhm. Ja, also das ist so wichtig. Ich glaube, diese Offenheit eigentlich auch aus meiner Sicht, dass ich ein Leben lang nach den Erkenntnissen suche, was Objekt, Material, Raum, Gestaltung beitragen kann.
Ja, ja, das aber so, ist so. Also im offenen Feld ist es ja auch
total spannend.
Naturidee.
Genau, das erleben wir ja immer. Also ja. Ich glaube, wichtig ist, dass wir Menschen Räume brauchen. Mhm. Räume brauchen. Ja. Die Räume sind zu eng, das erlebe ich, wenn ich hier fort Weiterbildung bin. Die Räume sind häufig viel zu voll. Mhm. Man muss in einem Raum, Raum ist der dritte Erzieher, sagt mir der Pädagogik. Ja. Mhm. Der Raum als dritter Erzieher. Und deswegen muss man überlegen, wenn der Raum der dritte Erzieher, Erzieherin ist, wen habe ich mir da eingestellt? Und das hat Kind so richtig gesehen. Und der war dann nicht, Mitarbeiter, die Gespräche im Raum führen. Genau, was wollen wir eigentlich voneinander? Ja. Und so arbeite ich dann tatsächlich auch vor bei der Bildung und sage, was wollen wir eigentlich miteinander?
Ja, also ja, sehr gut, ja.
Ganz runterbrechen. Was willst denn du von mir? Oder ja, was willst du denn von mir, Material?
Ja.
Ja,
ja, ja, das ist, also ich kann es total nachvollziehen. Ich fand es interessant, als du gerade gesagt hast, quasi dieses Material kann Verschiedenes bewirken, ich kann es aber auch bewusst einsetzen. So, ne? Und ich erinnere mich noch an eine andere Situation, das war für mich, glaube ich, der größte Aha-Effekt. Da war auch so eine Gruppe, du hast was riesen, mega Ding aufgebaut, wo Leute, also Kinder runterspringen konnten, durchkrabbeln konnten und so. Ich habe mich ausgetobt und irgendwann gab es so eine Sättigung. Ich weiß nicht mehr, es war wirklich komplexer Aufbau und man hat gemerkt, die waren langsam müde und träge und irgendwie gab es dann auch so ein bisschen Reibereien und irgendwie war so, ist nichts mehr passiert, war keine gute Energie mehr da und dann dachte ich, wie fängt man das jetzt auf? Ne? Das ist jemand nach 10 Minuten Kurs und so und dann müsstest du jetzt irgendwie 10 Kinder gleichzeitig irgendwie Maß regeln und dann so. Ne? Und was machst du? Du hast einen Korb mit Bällen in allen Farben und Größen und Formen und schüttest den in den Raum raus. Und das ist das erste Mal, wo mir deutlich wurde, was passiert, wenn du Kindern Bail gibst. Hm. Das ist, glaube ich,
ein spannendes Material.
Glaube ich, universell so, dass sie durchdrehen. Ne? Die rennen dann hin, jeder darf sich einen Ball nehmen, also keine Besitzprobleme mehr. Und
viel von einem Material ist auch was, arbeite ich mit viel, arbeite ich mit wenig. Mhm. Also es sind alles bewusste Entscheidungen.
Ja. Nee, genau. Und diese Energie, die dadurch dann freigesetzt wird, auch dieses, ich glaube, ein Ball hat ja auch noch was mit Energie, der kann ja geschossen und geworfen werden und dieses Viel, das zeigt sich auch in dieser Bewegung, die Bälle, die dotzen und fliegen in alle Richtungen. Und da habe ich gemerkt, dass nicht durch dich, also im Sinne von du redest jetzt oder nimmst ein Kind an der Hand, sondern einfach durch das Bereitstellen von Material oder Form oder Objekt verändert sich massiv was in der Gruppendynamik. Und das fand ich faszinierend, dass im Grunde ja Produkte, wenn du so willst, ne, also da Dinge so eine massive Wirkung haben können, wenn ich sie gezielt und reflektiert einsetze. Ne? Also
genau, das ist total wichtig, dass wir jetzt nicht mit der Idee läuft, naja, wenn es jetzt irgendwie, es war eine Stunde, schätze ich, wo es um Fertigkeiten ging. Ne? Also massiver Aufbau hast du beschrieben und hast auch beschrieben, ja, es war erschöpft und die waren wirklich erschöpft auch. Das ist ja auch anstrengend, das ist ja auch der physiologische Prozess, aber es war auch anstrengend, 20 Mal die Rutsche runter zu rutschen und so weiter und zwar auch erfasst eventuell, ja, also es war jetzt klar, was ich hier mache, es hatte eben diesen festen Aufbau wie jetzt bei einem Stiegenplatz, so, ich habe alles erfasst und ich komme auf nächste oder übernächste Woche wieder, aber für jetzt bin ich klar damit, genau, und da will ich auf diesen Raum immer wieder aufräumen, also das so mal quer rein, dieser Raum ist ein Raum, der erstmal leer ist, das sind ganz vereinigt, steht ein bisschen Material an der Seite, aber festes, haben wir ja auch dann immer so in der Gruppe als Erwachsene die Aufgabe, das Material wieder wegzubekommen. Ich möchte die Stunde da einfach noch mal beschreiben. Und das heißt, da brauchst du einen Übergang, weil das ist so ein ganz heikler Moment, immer ein sehr sensibler Moment, wenn wir aufräumen. Wie machen wir das? Es soll ja nicht weggerissen werden, sondern so auch wieder Prozess des Gehens. Und ich nehme an, dass es eine Stunde war, wo mir klar war, wir können die Kinder heute nicht eindecken. Geht nicht. Wenn ich die Eltern zum Helfen haben möchte, oder wir machen es ja zusammen, die helfen mir ja nicht, sondern die Gruppe hilft mir nicht, sondern die machen es ja gemeinsam. Und die Kinder dennoch in ihrem, ja, eigentlich ihrem Erfolg bleiben sollen. Ja? Also gespürt, jetzt, ich habe hier was bewältigt, ich konnte jetzt, bin aber jetzt sehr erschöpft, brauche es etwas. Und da sind Bälle, wie du sagst, sind universell, waren das richtige Wahl und die sind ja in einer ganz großen Kiste drin, also das heißt, die waren schon zentriert erstmal und der zweite Aspekt ist, das feststehende Material konnten sie nicht verändern und davon waren sie auch erschöpft. Mhm. Ich kann meine Umwelt nicht gestalten. Ja? Und Kleinmaterial ist deshalb so ein wichtiger Aspekt, weil bin ich Gestalterin, Gestalter meiner Umwelt, ja, und meiner Bedürfnisse und das wird auch viel zu wenig beachtet.
Ja.
Und deswegen ist es gelungen, um dann die Antwort zu, und dann hatten wir den Raum wieder aufzuräumen. Und die Kinder waren dann wieder mit sich gut verbunden, mit uns gut verbunden. Und dann haben die auch, und so ist es auch ganz spannend, dann waren die das satt. Es gab dann nicht, dass ein neues Feld aufgekommen wäre und wir jetzt gedacht haben, oh Gott, wie kriegen wir die Bälle wieder weg? Sondern die haben sie verstanden und haben ihre Bälle alle eingeräumt und dann haben wir unser Abschlussritual gemacht und es war gehalten.
Ja. Genau, das ist nämlich auch dieses Erstaunliche. Dass wenn man, also ne, ich meine, das gibt ja auch solche und solche Stunden, aber die vermute ich jetzt mal. Aber das Interessante ist, dass die diese Übergänge mehr stattfinden. Also das war für mich immer so, und ich meine, jetzt als Vater versuche ich das ja auch irgendwie so mitzunehmen. Ich glaube, das ist auch was Zuhörende bestimmt auch interessiert, ist dieses, wie das Aufräumen oder so, dass ja Objekte oder auch Materialien so eine Art Mediator sein können von einer Phase zur anderen. Du hast das bei den Glöckchen gesagt, ne, dass dann unter der Matte versteckt wurde und auf einmal wurde dann das Kind unter der Matte versteckt und das Glöckchen auf einmal weg. Das war gar nicht mehr Thema. Ne?
So Übergangserkeck.
Genau.
Ne, das ist ja auch ein Begriff. Also Kinder gehen in die Krippe, in die Einrichtung und nehmen etwas von zu Hause mit. Ein Übergangserkeck, ja. Haben wir das. Ne? Das ist ein Übergang zum nächsten. Also das Übergänge sind für uns als Menschen ganz wichtig. Egal wie alt wir sind, wir brauchen Übergänge. Mal sind es große Übergänge, weil wir in eine neue Entwicklungsphase rutschen. Mal sind es die kleinen Übergänge, weil wir von der Arbeit nach Hause gehen. Den Raum dazwischen, nämlich das ist unser Übergang. Ja. Genau. Und damit arbeite ich sehr, sehr bewusst. Also es ist mir sehr bewusst.
Ja, und ein vielleicht banales Beispiel, aber was finde ich auch wirkt, ist diese Glöckchenstäbchen. Ne? Das sind so also kleine zylindrige Hölzer mit dieser Glocke vorne dran. Die werden gelagert in der Holzkiste, da liegen die. Wenn du die jetzt aber einsammelst, dann kommst du nicht in der Holzkiste, sondern du kommst mit einem zylindrischen, langen, transparenten Rohr, wo die Kinder bewusst zu dir laufen und das in das Rohr werfen.
Ja.
Und das wird natürlich nicht wahrgenommen als ein Aufräumen, sondern das ist ein neues Spiel. Die Röhrchen, die nehme ich jetzt von meinem Papa, von meiner Mama ab und werfe die in dieses Rohr. Ja. Und dann kommt das nächste Spiel und ganz nebenbei.
Und es ist transparent.
Und das Transparente, ich sehe, wo es hingeht. Ne? Und ich sehe, wie es voll wird.
Es ist Abschied nehmen da. Ne? Und ich habe das Ding, Aufräumen ein positiver Prozess. Mhm. Als Material abgeben, es ist ja das große Thema immer, wo alle Eltern ja immer das Gefühl haben, ah, das ist ja so anstrengend. Ja klar, weil das Kind ist in seinem Prozess drinnen, es ist gerade beschäftigt und jetzt ist es vorbei, von jetzt auf gleich. Und es ist umso jünger wir sind, umso schwerer zu begreifen natürlich auch. Und da nutze ich genau das Kind entscheidet selbst, das Klöppchen herzugeben. Und warum? Weil ich es schaffe, mit einem anderen Material, das ist gerade beschrieben, sehr langen, transparenten Röhre, es attraktiv zu machen.
Ja.
Und das ist, was uns Menschen vorantreibt, wenn es attraktiv für uns ist. Das ist übrigens ja auch der Unterschied zwischen einem Beruf und einem Job. Die Berufung, also wenn es attraktiv ist, verausgabe ich mich, wenn es attraktiv für mich.
Ja, genau.
Und darum geht es. Und Material kann sehr, sehr attraktiv sein. Und dann will ich mich entwickeln, dann will ich lernen dran, dafür steht es.
Mhm. Ja, wenn es passt, ne? Wenn man es so auswählen kann. Ja.
Also du hast beschrieben, die Holzkiste kommt, das ist sehr funktional. Eine Holzkiste, das ist der Partei, der Marische Trost vorgegeben ist. Ich möchte mit euch gemeinsam oder mit der Gruppe will ich dann ein gemeinsames Lied singen, ne, so im Thema von Rhythmusgesang. Mhm. Und dann gibt es aber eben das wieder loszuwerden. Und aus der kindlichen Sichtheck, Zeit steht doch, ist noch nicht klar. Und dann gibt es eben das nächste wieder, es kommt wieder Material und dafür dient Material, dafür dient Umweltobjekte, wie immer auch, um diesen Übergang zu machen, um dann wieder in einen anderen Prozess reinzukommen.
Ja, ja. Ja. Super spannend. Ich glaube, wir können noch ganz viele Beispiele sammeln. Was ich mich jetzt nochmal interessieren würde, so ein bisschen quasi einen Schritt weitergehen über deine Arbeit, die du im Moment machst. Wir reden jetzt von, du hast oft gesagt, von Prävention und da kommen quasi Familien, die quasi in einem Entwicklungsprozess in diesem Kurs lernen, sich besser kennenzulernen, untereinander sich besser kennenzulernen. Wenn du jetzt deine Arbeitsweise, und du hast ja auch so ein bisschen Hintergrund der Arbeitsweise genannt, nochmal weiterdenkst, wo siehst du die Potenziale von der Arbeitsweise, aber auch von dem Einsatz von Materialien, von Objekten, von Räumen für, sagen wir mal, einen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, therapeutischen, klinischen Kontext? Also nö, da reden wir jetzt über, das kann ja alles sein, mir fallen spontan diese ganzen Themen um Traumata ein, aber auch um Bereiche, die will ich gar nicht per se jetzt therapeutisch nennen, aber nennen wir es mal, was mit Neurodiversität zu tun hat oder Neurodivergenz, also ADHS, Autismus, Autismus-Spektrumstörung. Wo siehst du da Potenziale? Wohl wissend, das ist jetzt in deinem normalen Kurs, glaube ich, nicht regelmäßig der Fall, aber die Potenziale vermute ich maßen sind.
Ja, das ist die Disziplin, aus der ich komme, das ist die Psychomotorik. Ganz klar. Und die habe ja nicht ich entdeckt. Ich habe ja viele Menschen vor mir, die genau das machen. Also das ist eine Disziplin, die da ist. Gisch wird danach gearbeitet. Tony Kippert und die Menschen um ihn herum, die immer auch nicht so benannt werden, sind so die deutschen Begründer der Psychomotorik. Ja. Und der als Sportlehrer in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet hat und zu der Zeit es immer darum ging zu schauen, was machen wir mit dem Defizit? Und der Blick ist einfach andersherum und das ist die Psychomotorik, das ist die Disziplin zu schauen, wo ist deine Stärke? Wo ist deine Stärke, was kannst du? Und dementsprechend das Angebot von Raum also und Material einzusetzen und das klassischste und bekannteste Material, was man der Psychomotorik zuschreibt, ist das Rollbrett, das Pedalo etc. Aber also es gibt spezielles Material ist, man sehr der Psychomotorik in der Begründung, sage ich mal, zugeschrieben hat, aber wem gehört schon Material? Da würde ich mich jetzt gerne auch distanzieren. Alle dürfen alles Material benutzen, aber genau das macht die Psychomotorik. Was mein Angebot und wo wir uns getroffen haben, ausgemacht hat, ist tatsächlich, dass ich es in die Prävention reinschiebe. Dass ich, das ist so das, was mein Angebot, in dem ich hier wirke. Ich könnte das Ganze auch für Kinder mit Bedarf. Die Angebote gibt es, aber wir haben einfach da ein Problem, dass es eben von, ja, strukturelles Problem, dass die Psychomotorik vor den Krankenkassen immer nicht so einfach anerkannt ist. Es läuft viel übers Vereinswesen und da kämpft die Psychomotorik einfach sehr, sehr lange mit, weil es immer andere Disziplinen gibt, die das auch so ein Stück sich auf zu eigen machen. Und das ist wie in allen Bereichen immer ganz eng. Da gibt es viele, die Ähnliches tun und das ist eben an der Arbeit mit Mensch, gibt es auch viele Disziplinen, die sich so treffen. Und von daher, die Psychomotorik tut genau das in den Kliniken. Sie tut genau das an den Orten, wo sie gebraucht wird. Und sie tut es leider schon zu wenig, weil sie nicht genug anerkannt ist.
Mhm.
Ja, das muss man sagen.
Ja, das ist
aber auch, glaube ich, spannend gewesen, auch damals als eben Moped in der Prävention für mich hier in unserer Gegend da war, dass man es erstmal ganz so in der Prävention gesucht hat auch. Ne? Und dann zu sagen, ich mache ein psychomotorisches Angebot, weil es ist eine Haltungsfrage. Psychomotorik ist keine Methode, es ist eine Haltung. Das würde ich definitiv so sagen. Das bist du immer. Du bist ja immer als ganzer Mensch beteiligt mit all deinen Aussagen.
Kannst du mir das nochmal genau erfassen? Was ist die Haltung dann? Im Gegensatz zu einer anderen Haltung?
Naja, also ich werde schon erwähnt, letztendlich ist, wir schauen echt da, dass es da, wo sind die Stärken, Stärke, die Stärken, so werden die Schwächen schwächer, also der gucken nach Ressourcen, das ist so das Thema. Es gibt so Prinzipien der Psychomotorik einfach auch, jetzt erwischst du mich hier nicht auf dem falschen Fuß, ich kann mir nicht alle 12 Gesetzen aufzählen. Das Thema der Freiwilligkeit, das Wissen darum, dass jede Handlung auch eine Aussage ist. Ob wir da tiefer gehen, das spielt keine Rolle, weil sonst wird es ja auch anstrengend, wenn es ist ja nicht alles auffällig. Ja, aber jede Handlung hat Grund. Jede, jetzt wenn du wieder auf die Arbeit des Materials im Raum gehst, es ist kein Zufall, dass ich etwas wähle, weil ich damit etwas abarbeiten kann, was in mir sowieso drin steckt. Es gibt nur eben eine Möglichkeit, es abzuarbeiten. Das ist Selbstwirksamkeitsprinzip. Manche Begriffe sind ja mittlerweile auch ein bisschen, gibt ja leider in Sprache immer Begriffe, die für alles Mögliche dann benutzt wird. Aber Selbstwirksamkeit ist in der Psychomotorik total wichtig, weil es über uns selbst geht. Also ein gutes, positives Selbstkonzept zu mir zu haben, mich zu erleben als eine Person, die etwas bewirken kann.
Ja.
Genau. Die Begleitung ist, ich bin Begleiterin, Begleiter in der Psychomotorik. Also ich schaue, was ist. Und auch in der Psychomotorik selbst. Und gibt es wiederum ganz verschiedene, oder nicht verschiedene, also Richtungen in der Psychomotorik. Nehmen wir die sinnverstehende Psychomotorik, nehmen wir die kindzentrierte Psychomotorik. Die Psychomotorik findet sich im akademischen Bereich, ja, in der Motologie wieder. Das Masterstudium im Prinzip nach zum Beispiel einem Kurzstudium vom Sport etc. Die Motologie ist die Wissenschaft der Psychomotor.
Okay, das ist eigentlich spannend, weil das ja per se total interdisziplinäres Feld ist. Ne? Aber es muss ja zwangsweise quasi anatomisch-körperliche, motorische Dinge zusammenbringen mit eigentlich neurologischen Dingen ein Stück weit, also wie das Nervensystem agitiert ist, stimuliert ist, und psychischen Konzepten, also die ja eher so...
Genau, und die Beziehungsorientiertheit, ja. Das ist, glaube ich, das war ein ganz wichtiger Aspekt jetzt, die Psychomotorik für sich hat. Und die Gruppe und die Gesellschaft als Ganzes. Wir können es wirklich nur eins weiternehmen. Und das ist ja auch mein Thema jetzt in der Arbeit, was bei Menschen ist mit seinen Fertigkeiten, Fähigkeiten. In Gesellschaft, wenn die Gesellschaft es mit ihm zusammen macht. Also da habe ich mich jetzt so ein bisschen... Das ist das, was wir hier sehr stark eben in den Eltern-Kind-Kreisen erleben. Dass es, was ich mit den Babys so deutlich mache, was, glaube ich, auch das Besondere ist, dass die Babys und die Kleinstkinder mit sich eine Gruppe sind und auch die Eltern sind eine Gruppe und dann ist wieder eine Gruppe, wo alle wieder gemischt sind. Weil all das, was wir erleben, macht ja nur Sinn im Rahmen von Gesellschaft. Und Gesellschaft kann zu unserer Bildung, Entwicklung jeder beitragen. Ich glaube, das macht es in der Psychomotorik ist auch nochmal ganz wichtig, die Gruppe, die anderen,
ja.
Die Erziehung.
So wie jetzt das wütende Kind, was von der Gruppe gehalten werden.
Du sagst, auch Psychomotorik hast du den Körper, also das Körpererleben, die Körperkompetenz, die Körperwahrnehmung. Du hast das Material, die können jetzt in Objekte, Raum, Umgebung und du hast das Soziale, die Gruppe. Das sind eigentlich die drei Säulen der Kompetenzen,
ja.
Die Psychomotorik vereint.
Ja, das kann man sich auch total gut vorstellen nach den Beispielen, die du genannt hast.
Ja.
Das ist ja genau das, was da liegt. Und was ich auch faszinierend finde, ist die Überlegung, weil du Gesellschaft sagst, natürlich auch Gesellschaft im Sinne von in diesem Moment, wie soziale Strukturen funktionieren, aber auch, welche Gesellschaft wird gebildet, wenn Kinder, Kleinkinder sehr früh diese Kompetenzen auch lernen, also Emotionsregulierung, Kompetenzaufbau, ne? Also, das ist ja Prävention nochmal auf einer anderen Ebene, Individualprävention, dass sie gesund sind und so, aber auch gesellschaftliche, sozusagen Public Health for the Public, ja. So.
Ja. Also das, was mich total antreibt, ja, und ich wusste, dass es irgendwann nicht die Eizelle interessiert, sondern zu sagen, ey, lass uns mit den Kleinsten beschäftigen und mit den Eltern. Ich meine, bei deinem ersten Kind bist du auch das erste Mal Eltern. Also lass uns da wirklich miteinander sein, lass uns erforschen, das ist, lass uns Wissen vermitteln den jungen Familien und lass uns Kinder in ganz guten Raum groß werden, weil dann sitzt Erwachsene, die das erlebt haben und das werden sie wiederum legen. Also ich habe oft irgendwie gesagt, gib mir 80 Jahre und ich baue mir die Gesellschaft um, dann bin ich natürlich nicht alleine. Uns würden sie nicht anmaßen. Aber lass es uns doch am Anfang gut. Lass es uns am Anfang gut machen. Erstmal werden alle geboren und viel ist möglich und leider ist relativ früh in den ersten 3 Jahren schon mit eben Bibit auf den Mensch zugegangen. Ganz viel schon umgefallen, was eigentlich erstmal eine wunderbare Keim gehabt hätte.
Ja, ja.
Und deshalb bin ich dem Fach auch so zugewandt und habe mich dem verschrieben sogar,
ja.
Würde ich sagen. Und das ist für mich persönlich ein forschender Raum und ganz wichtig und nicht nur eben in der Psychomotorik, auch andere Disziplinen haben verstanden, was Umwelt macht, was Material macht. Also Umwelt jetzt zwar als die materielle Umwelt, Objekte etc. Also da arbeitet ja auch die Rätsche Pädagogik mit. Können wir auch nochmal schauen. Die arbeiten auch im sehr demokratischen, das ist ein Teil der Regio-Pädagogik, aber ganz wichtig, die ästhetische Bildung und Übermaterial. Gestaltung. Ausdruck. Jede Kunstform ist Ausdruck, wenn ich Materialkunst mache. Und die Welle, da muss ich nochmal kurz aufnehmen. Warum gibt es denn so viele Ballsportarten? Habe ich mich immer gefragt und sage, weil die auch hochattraktiv für uns Menschen sind.
Ja, klar. Ja. Und zwar global, ne?
Ja.
Also gibt es eine Ausnahme. Ja, ja, und diese zunehmende Sensibilität für gebaute Umwelt als Einflussfaktor, das sieht man ja in anderen Bereichen auch zum Glück so langsam.
Und eben leider auch um das herum, was es mit macht, wie Menschen leben, auch leben müssen. Ne? Also es wird umgesetzt auf der einen Seite und auf der anderen Seite merken wir erst, was es gemacht hat. Dass eben auf Umwelt nicht geachtet wurde in allen Aspekten. Ja, also wie gestalten wir Einrichtungen? Wie gestalten wir Krippen, Kitas, Schulen? Wie gestalten wir klinischen Alltag für Menschen, die jetzt hinkommen und haben Thematiken? Das kannst du über die komplette Altersstange ziehen. Wie viel Gesundheit ist Umwelt?
Ja.
Ja, und da rede ich von der materiellen Umwelt in der Gestaltung.
Ja.
Ja, das ist ein ganz großer Aspekt, der Zugang.
Ja, ja. Also genau, da gibt es vielleicht 1000 Ansatzpunkte, inwiefern der gebaute Raum in allen Richtungen kann. Du hast es eben schon angesprochen. Sagen wir mal, es gibt jetzt dieses Angebot, was du hier bietest, was ja auch gut angenommen wird und für viele ein toller Mehrwert ist. Wenn man das jetzt flächendeckend anguckt, gibt es ja leider solche Angebote nicht genug, wenn man so will. Ne? Und, gleichzeitig ist...
Weil, glaube ich, die Prävention, warum auch immer, die immer hinter der Rehabilitation steht. Wir geben ja volkswirtschaftlich unfassbar viel Geld für Rehabilitation im großen Sinne aus und für Prävention viel zu wenig.
Ja, ja, das ist, glaube ich, ein systemisches Problem. Wahrscheinlich auch mit...
Ganz genau.
Es gibt ja diese psychologische Bias von, dass Menschen quasi diese Verzögerung der Belohnung nicht verstehen können. Also wenn du heute... sozusagen auf was verzichtest, weil es dir in der Zukunft das Doppelte bietet. Das ist für uns kognitiv total schwer zu erfassen. Ja? Sondern
ja,
wir sehen das, was wir vor uns sehen. Ne? Das ist jetzt quasi der Lebensstil. Und wenn wir ein bisschen präventiver agieren würden, hätten wir nach hinten raus. Nur so jetzt mal so, wenn es plump sagt. So,
ja? Sind wir sehr politisch gleich.
Genau, genau. Also
Ja.
Genau. Und was ich damit aber eigentlich ansprechen wollte, war, wir haben natürlich Strukturen, die sind da. Es gibt Kitas, es gibt Tageseltern, es gibt Grundschulen, es gibt Schulen überhaupt. Und mich würde nochmal interessieren von deinem Zugang her, das sind ja Settings, da bewegen sich ja Kinder, auch Kleinkinder, sehr, sehr lange, sehr intensiv. Da gibt es Räume, die werden auch bewusst gestaltet. Da wird auch zum Teil ja auch Geld investiert, auch um neue Dinge zu gestalten, neue Produkte zu entwerfen. Hast du einen Impuls für diese Settings und vielleicht auch für die Personen, die das gestalten, die da drin Einfluss haben? Das können sowohl die Gestaltenden sein, also ArchitektInnen, ArchitektInnen, aber auch das Personal dort, was ja immer auch diese Räume mitbespielt, mitgestaltet. Worauf muss man da achten? Oder worauf, du nutzt sehr aktiv quasi Materialien, wohl wissend, dass es dazu natürlich auch die Expertise braucht, zu wissen, wann ich was nutze, aber ich stelle mir vor, das Setting als solches. Und ich rede jetzt nicht nur um die architektonische Struktur, sondern überhaupt, welche Arten von Materialien habe ich da, welche Arten von Angeboten lasse ich überhaupt in so einem Raum zu und welche eigentlich nicht. Hast du da einen Gedanken? Das hat wahrscheinlich schon viel zu viel vorge...
Nein, gar nicht. Ich habe doch mitgedacht und ich habe so gedacht, könnten wir mal die Kinder fragen. Jetzt sind ja auch alle Kinder-Inus drin. Das heißt, dann werden prinzipiell... eine Idee, wenn wir uns zurückerinnern, mit was habe ich, was das hat mir gut getan. Also das wäre ganz wichtig, dass wir weniger darüber nachdenken, was es braucht, sondern mehr hinschauen, was da ist und was eigentlich Kinder tun. Es ist sehr simpel, das haben wir ganz oft in Städte und Gemeinde. Wer plant eigentlich Kitas und wer wird gefragt, um was geht's hier? Da ist natürlich ganz vorne immer die ganze Schutzmaßnahmen, die sind ganz vorne und schränken einiges ein, aber es wird ganz selten oder es wird nicht genug, so möchte ich es ein bisschen vorsichtiger formulieren, es wird nicht genug die Menschen gefragt, die darin arbeiten, aber es wird auch zu wenig die Kinder gefragt. Mhm. Sie könnten es selbst sagen. Also ich würde den Begriff, den ich ja auch sehr gebrauche, der Entfaltung nehmen. Und wenn die Erwachsenen für sich selbst denken, was sie an Wohnraum, wenn sie sich leisten können, was sie für ihre Entfaltung bräuchten, dann glaube ich, reden wir immer auch von mehr Fläche. Ja, also ich jetzt so mal übertragen auf unser Erwachsenensdenken. Also wir selbst wollen doch auch Räume haben und wir haben unterschiedliche Ideen zu den Räumen. Und wir würden uns nicht in die kleinste Fläche gehen. Vielleicht, wenn wir satt sind von allem und zum Schluss unser Leben Tiny House bauen, weil da vielleicht auch noch ökologische Gründe ins Feld ziehen. Aber wenn es um Entfaltung geht, braucht es Raum. Und Einrichtungen sind häufig zu voll, weil es eben zu viel erfüllen muss. Also das heißt, die Einrichtungen haben das Problem, dass sie den Kindern Essen anbieten. Jedes Essen bedeutet für jedes Kind einen Stuhl. So viele Stühle in Einrichtungen, ich komme in so viele Einrichtungen rein, wo ich eigentlich einen großen Garderobenbereich habe und einen großen Essensbereich und das Tische und Stühle überwiegen. Und das hat Renate Zimmer schon gesagt, mit einem Buch schafft die Stühle ab. Ja, Kinder brauchen Raum, das ist die Psychotorik. Also nimm das Material, aber lass es nicht dominieren. Darum geht es, das Material nicht dominiert, das Material vielseitig ist. Ja? Und das heißt, es hat viele Möglichkeiten. Dann erlebe ich auch in vielen Kitas, das sind wirklich wunderschön gestaltete Ebenen. Da geht es eine Rutsche hoch und eine wieder runter, aber das ganze Ding steht voll. Eigentlich mit einer Funktion Ebene hoch, Rutsche runter und unten drunter ist dann eventuell noch so ein kleiner Bereich. Jeder der Kinder hat schon gesehen, wo ein Holzstück ist, wo man reinkriechen kann. Das ist dann die Höhle. Jetzt haben die Erzieher und Erzieherinnen das Problem, dass sie eine Aufsichtspflicht haben. Also man könnte damit durchaus die mehr machen. Das versuchen wir auch immer zu erarbeiten. Aber letztendlich gehen dann bestimmte Höhen nicht und so weiter und so fort. Die Kinder können da rutschen, mal in die Höhle rein. Und dann steht da im Raum ein Spielgerät, das aber mehr auf mich erfüllt. Also weniger ist mehr. Genau, es braucht, wie wir am Anfang schon gesagt, es braucht ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten für Kinder und sie gestalten sich ihre Rollen. Weniger ist mehr. Das ist wirklich der Appell, den ich habe. Ich habe in einer guten Einrichtung eine Schatzkammer, wo ich entscheide, was ich heute brauche, dass ich flexibel bin. Also es kann von der Raumgestaltung her Möglichkeiten geben, wo ich sehr schnell eine Schaukel einhängen kann, wo ich seine runterkommen lassen kann. Also die flexiblen Räume, was wir ja auch in Büros haben. Ja, warum nicht auch bei den Kindern? Ja, ein Raum, der viel anbietet, wo die Erzieherin, der Erzieher nicht sich körperlich so sehr verausgaben muss, um Raum zu gestalten, sondern der einfach von vornherein sehr flexibel gehalten worden ist, der nicht einer Funktion alleine unterliegt. Also das offene Konzept in der Kita hat ja versucht, dem auch oder versucht, nicht nur es tut es ja, Rechnung zu tragen, dass die Räume verschiedene Funktionen haben dürfen und innerhalb dieser Räume gibt es wieder eine hohe Gestaltung. Ja, da ist ja schon die Idee, dass Kinder viel mehr wehren können. Aber ich würde sagen, mehr Fläche für Kinder, weil wir dann immer Beispiele nehmen aus dem Skandinavien-Bereich, die sind ja auch viel weniger als wir. Die Einrichtungen haben ja viel, in der Regel können die mehr, über mehr Raum. Wir sind Ballungsgebiet. Ja. Wir sind mittendrin. Das ist, finde ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Und von daher müssen wir besonders darauf achten, wenn wir nicht so viel Fläche haben, dass wir die gut einsetzen.
Ja, aber spannend. Das ist eine der größten Maximen, glaube ich, im Design von diesem super berühmten deutschen Designer Dieter Rams, less is more. Ne? Also im Endeffekt dein Rat, mehr rauszuholen aus dem Raum, im Sinne von mehr Materialien rauszunehmen. Jetzt hätte ich zwei Detailfragen dazu. Das eine ist, wie viel sollte trotzdem für die, wenn du dazu eine Meinung hast, für die Kinder sichtbar sein, im Sinne von, sie haben eine Ahnung, was in dieser Schatzkammer ist?
Aufforderung, Charakter,
ja. Oder ist das rein in der Autorität der Erziehenden, zu sagen, heute ist das Thema fertig, so, ne? So.
Ja, also ich habe das ja so gelöst, dass ich einen Raum habe, der erstmal in der Grund einfach an der Seite Materialien aus der Bewegungsbaustelle stehen hat. Das heißt, es sind Holz, schwere Holzteile, stabile. Und es sind zwei Weichböden noch im Raum, die auch an der Wand stehen. So. Und dann gibt es ein bisschen Sichtbares. Da gibt es eine Anlage, wo wir dann mal auch Musik einspielen. Und das Kinder wissen, hier gibt es die Boxen, das weißt du, mit den Tüchern drin und mit den Figuren drin. Und die können sie auch. Und dann gibt es meine Kammer und die ist voll bis oben hin. Die ist hinter der Tür und deswegen hole ich aus, weil ich dir die Antwort geben möchte. Und ich gehe da in der Regel alleine ein, aber wenn sie reinkommen, dürfen sie sich immer umschauen. Und es gibt auch Stunden, wo wir alles rausholen, was sie gerade denken, was sie brauchen. Ich glaube, das ist alles nicht wichtig. Ich glaube, der Beziehungsaspekt ist wichtig. Wie viel fühle ich mich als Mensch von Erzieherin, Begleiterin, Erzieher, von den Menschen, die mit mir sind, in meiner Persönlichkeit gesehen, wie viel fühle ich mich respektiert. Und dann spielt es keine Rolle. Es hat was mit den Erwachsenen zu tun. Von daher kann ich es einfach nicht so pauschal beantworten. Ich halte es durchaus möglich, dass es mehr Material sichtbar ist und die Kinder damit gut umgehen können, weil wenn du erstmal der Neugierkind folgst, dann kannst du es auch wieder ausblenden. Mhm. Das Thema Verbot macht Neugier. Mhm. Ja, die Gier nach dem Neuen, die Neugier. Das heißt, wenn du einen Raum hackest, wo einfach mehr drinstehen muss, weil das ist nun mal so, es geht nicht anders, dann ist die Frage, wie gehst du damit um, dass die Neugier auch erstmal gesättigt werden darf, dann kann ich über Wochen, gerade in Einrichtungen, kann ich ja das als Konzept machen. Wir schauen uns die Kisten an, wir nehmen erstmal alles, ich habe keinen Plan. Oder ich habe eine größere Materialkammer und wir holen da immer was, weil ich hole echt was. Und ich glaube, das ist schwer zu beantworten. Einig sind wir uns, hoffe ich. Nein, also ich denke, zu viel feststehendes Material blockiert einen Raum. Und es gibt zu viel Struktur vor. Zu viel Durcheinander in einem Raum verliere ich die Struktur. Ich verliere den Überblick und ich werde diffus, umso sensibler sie sind, umso mehr sie sich, wir sagen, ablenken lassen. Aber ihr könnt noch sagen, umso mehr sie diese Reize einfach haben, aber sie nicht so gut integrieren können, umso weniger sollte im Raum drin sein. Also wen hast du wieder? Das würde ich eigentlich als Antwort geben. Entscheidend ist, die Menschen, Erzieher, Erzieherinnen und anderen Pädagogen, die mit Menschen arbeiten, ein Bewusstsein dazwischen vermitteln, was Material auch noch macht, dass es die Neugier weckt. Ja. Das ist für mich, glaube ich, so ein bisschen die Antwort, ja. Transparent, strukturiert.
Ja, also.
Ja, so. Aber trotzdem kannst du auch in einer ganz wilden Umgebung arbeiten, wenn du den inneren, das ist ja natürlich, wo du den inneren Beziehungshalt hast, ja. Das ist nicht so einfach zu beantworten.
Ja, aber das war, glaube ich, trotzdem sehr gut beantwortet, weil ich, man versteht, glaube ich, was die Stellschrauben sind und was sozusagen auf der Waagschale liegt. Wenn ich ein strukturiertes Setting habe mit viel Bindung, dann halte ich vielleicht auch oder bin ich resilienter gegenüber dieser, sagen wir mal, in Ansatzweise Reizüberflutung von Materialien. Ne? So.
Wir müssen uns ja in dieser Umwelt auch als größere Menschen, müssen wir uns ja zurechtfinden. Ja. Das heißt, wir müssen wir haben gelernt, auszublenden. Und wenn ich natürlich in einem Setting arbeite, wo ich mit Menschen arbeite, die nicht gut ausblenden können, dann sonst die Antwort klar, da muss ich sehr stark strukturiert arbeiten. Ein anderer Mensch braucht aber erstmal, auch ein kleiner Mensch vielleicht, etwas mehr zu sehen, um überhaupt mal die Möglichkeit, eine Vielfalt sehen zu können. Das ist, ja. Und das macht es aus und das macht auch die Tisch und Holt manchmal nicht so greifbar. Das macht sie, weil es ist nicht, wenn A, dann, ja, wenn eins und eins ist nicht zwei.
Ja,
ja. So, das macht es einfach auch, es zu verwissenschaftlichen, macht es das Ganze auch nicht so einfach.
Mhm. Ja, weil der Mensch halt auch nicht ganz mechanistisch ist.
Und die Medizin weiß ja mittlerweile, oder ist ja lange schon dabei, weiß ja auch, dass es mehr gibt als, ne, wir erleben das ja in ganz vielen Bereichen, wo wir so sagen, Wahnsinn, was da alles noch Einfluss hat. Und da gibt es natürlich irgendwie Forschung und da gibt es einfach Häufungen und dann sagen wir, es ist so, aber der Raum dazwischen ist wieder ein Raum, der sagt ja auch noch was aus.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Und da passt das.
Genau, und da gibt es ja zunehmend auch spannende auch, Erkenntnisse jetzt aus der Neuropsychoimmunologie, die quasi dann zeigt, inwiefern einfach ganz unterschiedliche Faktoren sich dann wieder körperlich niederschlagen. Und, ne, also das ist ja, ja ganz, wo man einfach merkt, wie komplex die Dinge sind und wo ich nicht mechanistisch sagen kann, wenn eine Person das erlebt, passiert das, und wenn, ne, sondern es gibt so viele Einflussfaktoren.
Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das akzeptieren müssen. Wir müssen akzeptieren, dass wir Menschen sind, dass wir psychomotorisch sind, dass wir Leid sind, dass wir alles sind, dass es Einflüsse gibt. Ja. Und um jetzt zu unserem Thema zu kommen, und dass aber die Qualität der Materialien da ist und die Möglichkeiten des Raumes und dass ich hier wirklich mit die Freiheit überlassen muss, dass auch was anderes passiert, weil ich erstmal gut denke. Das hat viel mit gut denken zu tun. Wann ist es fertig? Ist es dann fertig, wenn es fertig ist? Also manche Dinge lassen sich nicht so beantworten, glaube ich.
Ja.
So. Aber das Grundprinzip ist hoffentlich rübergekommen.
Ja, absolut, doch. Ich glaube, man versteht auf jeden Fall, inwiefern auch einfach das Zusammenspiel zwischen Beziehungsarbeit, zwischen Menschen und der gebauten Umwelt und alles, was so wird, als eine Art Vehikel in dieser Beziehungsarbeit wirkt. Ich glaube, das ist so, ja. Also ob du da zustimmen willst, aber das, was ich jetzt so mitnehme, so ein bisschen.
Die Regimepädagogik, die sprechenden Wände. Mhm. Ja, also da wirklich interessiert es auch nochmal schauen, ganz spannend.
Sehr schön, ja.
Ja.
Das ist ein toller Titel für die Folge. Der Raum als dritter
Erzieher. Genau, so ein feststehender Begriff. Also das ist nicht bei der Pädagogik ein ganz feststehendes Begriff. Ja. Was ist in der Vorbereitung so für mich gedacht? Der Raum für Beziehung, Material, Bewegung und Entfaltung. Ja, wäre auch so. Aber ich stelle wirklich nochmal hin. Wobei der Begriff Erzieher, Erzieherin ja auch was von Ziehen zu tun hat. Von daher da für alle Menschen, die in der Richtung zu Hause sind, es hat mir auch nur sehr gefallen, als eine Erzieherin sagte, ach, ich war eigentlich gerne Kindergärtnerin. Das war ein schöneres Bild, weil es war der Garten der Kinder und wir als Gärtnerinnen haben einfach geschaut, welchen Boden braucht es, was für ein Dünger, was für wie viel Wasser. Und Erziehen haben wir den Begriff des Ziehen wieder drin. Und das fand ich sehr spannend, habe ich lange drüber nachgedacht. Und ja, der Raum der Entfaltung ist vielleicht deshalb auch
so der Mittelweg.
Ja, und der Raum als dritter Erzieher, Erzieherin, aber der Raum als Möglichkeit, der dich trägt.
Ja, ja, in dem Sinne, also der
mit dem Kopf durch die Wand, da bietet die Wand dir ja wirklich was an, ja. So, oh, ich muss hier meine Kräfte loswerden, aber die Wand kann dir auch liegen, dass du dich anlegen kannst.
Genau, sie ist erstmal einfach ein Blattbaum, ja, genau.
Ja.
Toll, ja. Nee, super. Ich glaube, wir haben wirklich super viele Themen bearbeitet. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden, weil dieses Feld ja jeden betrifft und weil Gesellschaft ja an sich einfach damit konfrontiert ist. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir irgendwann auch zu einem Ende kommen. Aber bevor wir zu dem Ende kommen, vielleicht, wenn jetzt Zuhörende aus diesem Podcast herausgehen und sich nur eine Sache wirklich merken können, was ist so für dich die wichtigste Botschaft, die du gerne mitgeben. Das ist natürlich gemein.
Nein, das ist ganz gemein. Das ist interessant, weil das weiß ich nicht. Weil die Person wird mit der Botschaft rausgehen, die bei ihr gerade angedockt ist.
Super.
Und damit werden wir alle nicht was anderes rausgehen. Das, was wir gerade brauchen können, wird hängen geblieben sein.
Und da haben wir wieder die perfekte Analogie zum Psychomotorik, weil ihr andere Dinge zieht. Ja, hervorragend.
Ja.
In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und für die tollen Informationen, die du geteilt hast. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass wir das Gespräch immer fortsetzen.
Ja, vielen Dank auch, dass du die Zeit dafür dir genommen hast, weil ich denke, dass du die Verbindung geschaffen hast eben zur Psychomotorik, wenn du an Materialien, Objekte und Raum denkst. Vielen Dank dafür.
Danke. Tschüss.
Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de/newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.